Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
6 Wochen Ferien liegen hinter Schülerinnen und Schülern in Bayern. Für einige heißt das nun Schulwechsel, für andere startet die heiße Phase vor dem Abi. Und für alle bedeutet es, sie müssen wieder früh raus.
Der frühe Schulbeginn, der führt also dazu, dass viele Jugendliche an Schultagen nicht ausreichend Schlaf bekommen. Und das, obwohl der Schlaf ein wichtiger Faktor für eine gesunde Entwicklung ist und insbesondere auch ein wichtiger Faktor für die Festigung von am Tag gebildeten Gedächtnisspuren, also das Lernen.
Das sagt Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Basel. Sie frage ich in dieser Campus-Sendung, sollte sich die Schule endlich umstellen und sich dem Schlafrhythmus der Schüler anpassen? Außerdem berichten wir, wie das Kultusministerium und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband auf den Schulstart blicken. Das und mehr, unsere Themen in den nächsten gut 20 Minuten. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns zuhören. Endlich mal schlafen bis 10 Uhr, vielleicht sogar noch länger. Das haben sich viele Schülerinnen und Schüler in den Ferien wohl gegönnt. Ab Dienstag ist es aber vorbei mit dem Ausschlafen. Die Schule in Bayern geht wieder los. An den allermeisten Schulen sitzen die Schüler und Schülerinnen ab spätestens 8 Uhr im Klassenzimmer. Ein extremer Wechsel für viele und ganz generell für viele Jugendliche ein zu früher Start, was Schlafforschende schon lange kritisieren. Wir blicken hier nun darauf und das machen wir mit Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Basel. Was macht dieser extreme Wechsel von der Ausschlafzeit in den Ferien zum frühen Aufstehen jetzt zum Schulbeginn mit den Schülerinnen und Schülern?
Für viele der jüngeren Schülerinnen und Schüler, die noch nicht in der Pubertät sind oder waren, wird die Umstellung jetzt vermutlich gar nicht so groß sein. Denn sie haben meist noch eine Präferenz für ein eher früheres Schlaffenster. Das heißt, sie gehören zum frühen Chronotyp, wie wir das nennen. Manchmal wird der auch Lerche genannt. Sie gehen also gerne früher schlafen, stehen auch eher früh auf. Manchmal auch zum Leidwesen der Eltern. Und im Lauf der Pubertät, da verändert sich diese Präferenz dann jedoch. Jugendliche gehen dann gerne später schlafen und entwickeln sich bis ins junge Erwachsenenalter immer stärker in Richtung eines späteren Chronotyps, also in Richtung einer Eule, wie man sie manchmal nennt.
Warum verschiebt sich das denn so? Also welche Funktion hat das für die Jugendlichen?
Das hat keine Funktion in dem Sinne, sondern das ist einfach ein normaler Reifungsprozess. Und es liegt eben nicht nur daran, das muss man auch betonen, dass man sich in dem Alter abends auch gerne mit Freunden trifft oder anderen Freizeitaktivitäten nachgeht. Die Jugendlichen, kann man sagen, können da einfach auch wirklich gar nicht so viel dafür. Den veränderten Schlafzeiten also liegen wirklich Veränderungen in den biologischen Prozessen zugrunde. Älteren Schülerinnen und Schülern fällt der Wechsel daher eben schwerer.
Kann es dann überhaupt sowas wie eine Eingewöhnung an das frühe Aufstehen geben oder ist das jetzt auch in den nächsten Wochen noch genauso schlimm wie jetzt dann?
Grundsätzlich ist eine gewisse Anpassung schon möglich. Allerdings muss man sagen, nur in einem begrenzten Rahmen. Je stärker der Tag-Nacht-Rhythmus, der von der inneren Uhr, die am Gehirn sitzt, vorgegeben wird, vom sozialen Rhythmus der Schulzeiten abweicht, desto schwieriger wird die Anpassung bis zu dem Punkt, wo eine vollständige Anpassung gar nicht mehr möglich ist und der oder die Jugendliche am Abend gar nicht rechtzeitig schlafen gehen kann, weil er oder sie einfach nicht rechtzeitig müde wird, um bis zum Weckerläuten dann auf ausreichend Schlaf zu kommen.
Betrifft das denn alle Jugendlichen? Weil man kann ja sagen, Chronotyp, da kann man ja eine Eule sein, eine Lerche sein, irgendwas dazwischen. Aber Sie haben ja jetzt eben angedeutet, dass im Jugendalter eigentlich alle eher so eine Eulentendenz haben.
Ja, das stimmt. Generell muss man sagen, ältere Schülerinnen und Schüler sind einfach potenziell stärker betroffen. Aber natürlich geschieht diese Veränderung im Lauf der Pubertät immer so im Rahmen des individuellen Chronotyps, der auch in weiten Teilen genetisch bestimmt wird. Und bei den älteren Schülerinnen und Schülern wird es natürlich auch welche geben, die eher zum Chronotyp Lerche gehören und denen dann auch das frühe Aufstehen gar nicht so viel ausmacht.
Dann lassen Sie uns mal schauen, was man machen kann. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, die hat dem BR gegenüber kürzlich gesagt, viele Lehrerinnen und Lehrer nehmen jetzt schon Rücksicht auf den Rhythmus der Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel indem sie in der ersten Stunde keine Probe schreiben ließen. Was sagen Sie denn? Ist das ein sinnvoller Ansatz oder eher nicht, weil der Schlaf trotzdem fehlt, wenn Schülerinnen und Schüler zur ersten Stunde kommen müssen?
Ich denke, ein Entgegenkommen so bei den Leistungsüberprüfungen ist sicher ein lobenswerter Schritt. Und man muss ja auch verstehen, auch Lehrerinnen und Lehrer sind in diesem System gefangen und haben einfach einen ganz begrenzten Spielraum, den sie hier aber vielleicht ausnutzen. Möglicherweise hilft es auch zumindest ein bisschen dabei, den Nachteil späterer Chronotypen auszugleichen, deren Leistungsfähigkeit in den früheren Morgenstunden eben einfach noch eingeschränkt ist, was denjenigen mit einem früheren Chronotyp ja einen Vorteil verschaffen würde. Allerdings muss man auch sagen, Schülerinnen und Schüler müssen natürlich dennoch früh aufstehen. Das Schlafdefizit, das bleibt also bestehen.
Auch das Bayerische Kultusministerium hat dem BR gegenüber betont, der Unterrichtsbeginn im Freistaat, der sei ja jetzt bereits flexibel geregelt. Allerdings habe sich halt dieser Start um 8 Uhr aus verschiedenen Gründen bewährt. Ich meine, dahinter kann ja zum Beispiel die Arbeit der Eltern stecken oder Buspläne und so weiter. Was sagen Sie denn, lohnt es sich trotzdem, so ein wirklich fest etabliertes System zu verändern?
Beim Blick auf die Wirkungen eines späteren Schulbeginns auf die Noten, da muss man sagen, da zeigt sich in Studien kein eindeutiges Muster. Also da bringt das vermutlich eher keinen so großen Vorteil. Wenn wir jedoch auf den Schlaf schauen und die Tatsache, dass Studien zeigen, dass ein späterer Schulbeginn zu mehr Schlaf wirklich auch bei Schülerinnen und Schülern führt, würde ich sagen, ja, es lohnt sich, ein etabliertes System auch dann zu verändern, denn Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor, ist vor allem auch ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Gedächtnisspuren, die am Tag gebildet werden, zu festigen, zu konsolidieren, ist also ein wichtiger Faktor auch für das Lernen. Und aus dieser Perspektive sollten wir vermutlich alles daran setzen, um ihn zu fördern.
Es gibt ja Schulen, die andere Modelle testen. Zum Beispiel an einer Schule in Baden-Württemberg dürfen Schüler an 2 Tagen in der Woche später kommen. Was bringt das?
Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, denn das bedeutet, dass sich ein Schlafmangel gar nicht so stark akkumulieren kann. Noch besser wäre es aber vermutlich, der spätere Beginn ließe sich auch alle Tage ausweiten.
Nun beginnt am Dienstag aber die Schule für die meisten wie gewohnt um 8 Uhr. Was empfehlen Sie denn, um den Übergang gut zu schaffen?
Idealerweise nutzt man die noch verbleibende Zeit, um sich schon jetzt etwas anzupassen. Und weil es natürlich schwer ist, auf Kommando am Abend einfach früher einzuschlafen, also am Montagabend, sollte man damit beginnen, eher wieder früher aufzustehen. Und hilfreich kann es dabei sein, sich auch direkt dem Tageslicht auszusetzen, ob jetzt vielleicht mit einer Sporteinheit oder einem Heißgetränk auf dem Balkon, denn das beschleunigt die innere Uhr am Morgen ein bisschen und sorgt dafür, dass man am Abend hoffentlich dann auch etwas früher müde wird und etwas früher schlafen geht. Am Abend hingegen sollte man zu helles Licht meiden, um einer Verzögerung des Rhythmus dann auch entgegenzuwirken.
Schlafforscherin Dr. Christine Blume von der Uni Basel war das. Wir haben zum Schulstart in Bayern darüber gesprochen, warum die frühe erste Stunde nicht zum Rhythmus aller Schülerinnen und Schüler passt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Zum neuen Schuljahr warten auf die rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern einige Neuerungen. An den Grundschulen wird zum Beispiel wegen der schlechten PISA-Ergebnisse mehr Deutsch und Mathe unterrichtet. Bei anderen Fächern wie Englisch und Musik wird dafür gekürzt. Anita Fünffinger über die drängendsten Baustellen und wie der Freistaat sie angehen will.
Kultusministerin Anna Stolz hat ein kleines Reizwort eingebaut. Schon fast am Ende, als die Ministerin der Freien Wähler alle Zahlen zum neuen Schuljahr genannt hatte, stellt sie noch ein weiteres Projekt vor, das sie im kommenden Jahr angehen will. Lehrplanentschlackung.
Inhalte rausnehmen, überaltet sind, die nicht mehr zeitgemäß sind, übersichtlichere Gestaltung.
Der Satz dürfte bei so mancher Fachlehrerschaft nachhallen. Nicht zeitgemäß, was soll das heißen? Für Deutsch, für Physik, in Bio. Anna Stolz hat das noch nicht verraten. Schaut man sich allerdings die Diskussionen der vergangenen Jahrzehnte an, wenn es um die Entschlackung von Lehrplänen ging, wollte prinzipiell kein Fach freiwillig Stoff streichen. Es dürfte also Diskussionen geben. Dabei hat Anna Stolz genug zu tun, Stichwort Lehrkräftemangel. Es ist und bleibt das drängendste Problem an Bayerns Schulen.
Wir stellen zu diesem Schuljahr 3.800 neue Lehrkräfte verbeamtet und fest ein. Davon sind 1.600 neue Lehrkräfte, also neue Stellen mit dabei, die wir aber auch dringend benötigen.
Dringend, denn diesen Zahlen steht ein Minus gegenüber. Allein an den Grund- und Mittelschulen fehlen in diesem Schuljahr 850 Vollzeitkräfte. Stolz will gerade diese Schulform wieder in den Mittelpunkt stellen, die Mittelschule, die immer noch das Image der Verliererschule hat. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, war selbst Hauptschullehrerin, wie es damals noch hieß, und sie würde diesen Beruf keinem jungen Menschen mehr empfehlen.
Aktuell kann ich dem Nachbarsbuben nicht dazu raten, Mittelschullehrer zu werden, weil es eine Herausforderung ist, die kaum ein Mittelschullehrer steht. Steht heißt, er macht alles machbar, aber er fühlt sich nicht befriedigt durch seinen Beruf.
Es gibt übrigens noch genügend offene Stellen an den Schulen, auch deswegen, weil viele junge Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr bereit sind, Stellen an Orten anzutreten, in die sie nicht ziehen wollen. Der Philologenverband fordert die Politik daher auf, neue Anreize für einen Umzug zu schaffen. Insgesamt fordert die Lehrerschaft aller Schularten weniger Bürokratie. Sie wollen sich auf ihre Kernarbeit konzentrieren. Und da kommt ein Punkt im Unterricht dazu, die Verfassungsviertelstunde. Die wird es nun in allen Schularten geben, von der Grundschule bis zum Gymnasium, einmal pro Woche in verschiedene Unterrichtsarten eingebaut. Wegfällt dafür nichts, beklagt der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbands Ulrich Babel.
Konkrete Unterstützungs- oder gar Entlastungsmaßnahmen? Fehlanzeige. Zusätzliches pädagogisches Personal oder Unterstützungskräfte? Fehlanzeige. Da muss sich im laufenden Schuljahr was ändern.
Für 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt am kommenden Dienstag das neue Schuljahr. Darunter sind 134.000 Erstklässler. Das sind etwas mehr als im vergangenen Jahr. Wenn also für die Kleinen der sogenannte Ernst des Lebens beginnt, ist auch das Thema Druck allgegenwärtig. Ministerin Stolz hat angekündigt, sie werde sich das Thema Leistungsnachweise noch mal genau anschauen und auch prüfen, ob sich an den unangekündigten Tests etwas ändern lässt. Aber sie ist auch überzeugt, die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, mit Druck umzugehen. Fürs Leben und für den späteren Beruf.
Anita Fünfinger war das mit einem Beitrag über die Baustellen, die es zum Start des Schuljahrs an Bayerns Schulen gibt. Eigentlich sind Schulen Orte des Lernens und des Miteinanders, doch es gibt Situationen, in denen ist die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften gefährdet. Und die Meldungen dieser nehmen zu, wie die Neue Osnabrücker Zeitung diese Woche berichtet hat. Katja Lettmann über die neuesten Zahlen, die einen Anstieg der Gewalt an deutschen Schulen zeigen.
Insgesamt rund 27.500 Gewaltdelikte haben die Behörden von Bayern bis nach Schleswig-Holstein im Jahr 2023 erfasst. Gegenüber dem Jahr davor sind das knapp 6.000 Fälle mehr. Dabei geht es um Delikte wie etwa leichte oder auch schwere Körperverletzung. Die meisten Fälle meldeten laut NOZ Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In Bayern etwa stieg die Zahl der Gewaltdelikte innerhalb eines Jahres von 2200 auf über 2600 Fälle. Im Vergleich mit 2019, also vor Corona, stiegen die Zahlen ebenfalls deutlich an. Stefan Döll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, erklärte, das habe nicht nur damit zu tun, dass die Bereitschaft zur Gewalt gestiegen sei. Schulleitungen würden inzwischen auch schneller und gezielter die Behörden einschalten und Delikte nicht mehr nur intern regeln, beispielsweise durch Unterrichtsausschluss oder einen Verweis. Auch Schülerinnen und Schüler würden schneller auf Gewalt aufmerksam machen. Döll forderte, das Thema Sicherheit an Schulen mehr in den Fokus zu rücken. Wörtlich sagte er, ich spreche nicht von klassischen Sicherheitsbeauftragten, die zweimal im Jahr einen Feueralarm organisieren. Sicherheit umfasst Gewaltprävention, Anti-Aggressionsschulungen, Verkehrssicherheit und Krisenintervention. Sicherheitsdienste, Metalldetektoren und Taschenkontrollen lehnt Düll ab. Schulen seien keine Strafjustizzentren.
Mehr Gewaltdelikte an deutschen Schulen wurden im vergangenen Jahr registriert. Katja Lettmann hatte die Einzelheiten. Jetzt zu Schulbeginn geht es für Familien in Bayern nicht nur drum, was in der Schule passiert, sondern auch am Nachmittag, wenn die Schulstunden rum sind. Denn Kinder, deren Eltern am Nachmittag arbeiten und sie nicht abholen und betreuen können, die brauchen einen Platz bei einer Nachmittagsbetreuung. In 2 Jahren, ab Sommer 2026, gibt es für Eltern von Grundschulkindern ein Recht auf einen solchen Betreuungsplatz. Erst einmal gilt das für Erstklässler und ab dem Schuljahr darauf auch für Zweitklässler, in 5 Jahren dann für alle Grundschüler. Das hat die Bundesregierung noch in der Großen Koalition unter Angela Merkel so beschlossen. Das Problem ist aber, viele Kommunen in Bayern bieten nicht genügend Plätze an. Und das bedeutet auch in diesem Jahr schon, dass sich viele Familien etwas einfallen lassen müssen. Irene Essmann hat eine von ihnen getroffen.
Nur noch knapp eine Woche, dann kommt die 6-jährige Lisa in die 1. Klasse. Die Schultüte mit Hundemotiv ist genäht, der lila-pinke Schulranzen längst ausgesucht. Lisa freut sich. Ihre Mutter Kerstin Schwarzer konnte sich lange Zeit nicht so recht mitfreuen. Der Grund, sie hat für ihre Tochter bislang keinen Platz in einer Nachmittagsbetreuung ergattert.
Ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Mittagsbetreuungsplatz bekommen, zumindest bis 14.30 Uhr. Das hätte mir auch gelangt, weil ich Teilzeit arbeite. Bis heute habe ich keine Zusage.
Kerstin Schwarzer lebt mit ihrer Familie am Stadtrand von Nürnberg. Sie arbeitet im Büro eines kleinen Industriebetriebs. Homeoffice ist nicht möglich. Um 11:30 Uhr da sein, wenn Lisa nach Hause kommt, aber auch nicht. Würde sie ihre Arbeitszeit dem Stundenplan ihrer Tochter anpassen, wäre eigentlich nur noch eine geringfügige Beschäftigung drin, erzählt Kerstin Schwarzer. Die Folge? Die Familie hätte jeden Monat 1.000 Euro weniger zur Verfügung.
Natürlich die Rente. Und ich meine, es kann sich ja fast keiner mehr das leisten, dass die Frau nicht arbeiten geht.
Im Vergleich zu vielen anderen bayerischen Städten und Gemeinden steht Nürnberg mit einer 77-prozentigen Betreuungsquote nicht so schlecht da. Im Schnitt liegt die Quote laut bayerischem Familienministerium bei rund 58%. Und trotzdem fehlen in der zweitgrößten Stadt Bayerns zum neuen Schuljahr um die 1.000 Betreuungsplätze, bestätigt Elisabeth Ries. Sie ist Familienreferentin in Nürnberg.
Es tut sich auch zum Schuljahrsbeginn immer noch mal was. Aber wir gehen schon davon aus, dass es auch Familien gibt, die auch zum Schuljahresanfang noch keinen Platz bekommen haben.
Noch ist das zumindest rechtlich kein Problem für die Stadt. Der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung gilt erst in 2 Jahren. Doch der Bedarf ist längst da. Und die Unsicherheit, ob es gelingt, in der verbleibenden Zeit ausreichend Plätze zu schaffen, ist groß.
Da bin ich natürlich durchaus ein bisschen skeptisch, weil es einfach noch sehr, sehr viele Plätze sind, die wir brauchen und wir auch an vielen Stellen ja von Baukonjunktur, von Baufortschritt, von dann auch Personalgewinnung an dem jeweiligen Standort und so weiter abhängig sind.
Schwierigkeiten, mit denen nicht nur die Stadt Nürnberg kämpft. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl, warnt deshalb seit Monaten.
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule wird leider nicht flächendeckend ausgerollt werden können.
Er ärgert sich vor allem über den Bund, dass der ein Versprechen gegeben habe, das er sehenden Auges nicht halten könne. Die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf, wie Brandl von der CSU, glaubt, man werde es in Bayern schon irgendwie hinbekommen.
Mein Ganztagsversprechen gilt.
Umsetzen müssen dieses Versprechen allerdings vor allem die Kommunen. Viele Eltern jedenfalls rechnen damit, dass ihre Kinder künftig auch nachmittags gut betreut werden. Für dieses Schuljahr hat Kerstin Schwarzer mit einer anderen Familie gemeinsam einen Plan B ausgetüftelt.
Und wir haben es jetzt halt so gelöst, dass Montag und Mittwoch die 2, zu denen nach Hause gehen, die 2 sind halt dann eine Stunde alleine. Dienstag und Donnerstag wird es dann so sein, da wird die Freundin halt von der Oma betreut. Die Möglichkeit haben wir nicht. Zum Glück habe ich da einen familienfreundlichen Arbeitgeber und kann meine Tochter mit ins Büro nehmen.
Ideal, sagt Kerstin Schwarzer, ist das nicht. Aber sie hat gerade keine andere Wahl.
Irene Essmann war das mit einem Beitrag über Familien in Bayern, die improvisieren müssen, weil ein Platz für die Ganztagsbetreuung des Schulkinds fehlt. Fehlende oder schlechte Betreuung kann auch heißen, dass Kinder weniger lernen. Davor warnen nun 300 Forschende. Sie haben sich an die Ampelregierung gewandt und beklagen die Betreuungsqualität in Kitas. Die Sorge? Diese könnte sich so verschlechtern, dass die Kinder darunter leiden. In dieses Bild passen auch gerade veröffentlichte Zahlen des Barmer Instituts für Gesundheitsforschung. Seit Jahren steigt demnach die Zahl der Kinder unter 15 Jahren in Bayern mit einer Sprachentwicklungsstörung. Im Jahr 2022 beispielsweise wurden der Kasse allein in Bayern über 250.000 Kinder gemeldet, deren Sprachvermögen unterentwickelt ist. Jan Kerkhoff berichtet.
Heute kann man nämlich noch mal ein paar Wörter üben, und zwar Obst und Gemüse. Das haben wir letzte Woche schon gemacht, gell?
Ja. Amelie Franek und der kleine Gianluca spielen mit einem Kaufladen. Gian wird in wenigen Wochen 4 Jahre alt und soll Obst und Gemüse einkaufen. Vor allem soll er darüber sprechen, denn Gian leidet an einer Sprachentwicklungsstörung. Er kann viele Wörter nicht richtig aussprechen, die er in seinem Alter eigentlich können müsste. Daher trainiert er einmal die Woche zusammen mit der Logopädin Amelie Franek in einer Münchner Praxis die Aussprache. Und das Ganze spielerisch, denn Sprechen soll Spaß machen, so Franek.
Weil man nur auch mit Freude, Spaß und Interesse eben gut lernen kann. Das heißt, wir versuchen immer im Spiel zu arbeiten, vor allem wenn die Kinder jünger sind.
Can ist kein Einzelfall. Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die an einer Sprachentwicklungsstörung leiden, steigt seit Jahren. Die Barmer Ersatzkasse hat jetzt veröffentlicht, in Bayern konnten im Jahr 2022 fast 11% der Mädchen nicht altersgerecht sprechen und sogar fast 16% der Jungen. Das waren allein in dem Jahr über 255.000 Kinder mit sprachlichen Defiziten, die Ärzte der Krankenkasse gemeldet haben. Für die Betroffenen hat das gravierende Folgen, so Alfred Kinshofer von der Barmer Ersatzkasse Bayern.
Es können einzelne Buchstaben sein, die nicht gesprochen werden können. Oder das Verstehen, das Hörverstehen, auch letztlich verstehen die Kinder, was die Erwachsenen drumherum sagen. Auch das kann leiden an der Stelle.
Die Zahlen der Krankenkasse liefern keine Aussage über die Ursachen. Deutschsprachige Kinder sind genauso betroffen wie Kinder fremdsprachiger Eltern. Der Bildungsforscher Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation sieht ebenfalls, dass immer mehr Kinder zusätzlich pädagogisch gefördert werden müssen, nicht nur die Sprache betreffend. Oft werde das aber zu spät erkannt und behandelt.
Man wartet so lange, bis das Kind bildlich in den Brunnen gefallen ist. Warum können wir das nicht früher angehen? Warum kann diese Förderung nicht obligatorisch sein und letztendlich eine zentrale Aufgabe des Bildungssystems?
Kai Marz wünscht sich mehr zusätzliche auf das einzelne Kind zugeschnittene Lernförderung. Geleistet werden soll das aber nicht von Kita-Betreuern und Lehrkräften an den Schulen, sondern von zusätzlichen Lerntherapeuten.
Es gibt Schulen, es gibt Beispiele, die machen das. Und die müsste man, glaube ich, sich einfach mal anschauen und überlegen, ob das Modelle sind, die man in die Fläche rollen kann.
Das heißt, Lerntherapeutinnen und Therapeuten, etwa aus der Logopädie, würden gemeinsam mit den Lehrkräften an der Schule arbeiten. Das hätte auch den Vorteil, dass die Kinder nicht die Schule für das zusätzliche Training verlassen müssten und dass kognitive Förderung nicht mehr stigmatisiert wird, was heute immer noch der Fall sei, so Kai Marz.
Das Kind, wenn es in eine Förderung geht, ist nicht blöd, ist nicht weniger intelligent, sondern hat vielleicht in einem Bereich eine spezielle Lernbeeinträchtigung. Und das ist ein großes Glück, dass wir in der Lage sind, dieses zu erkennen und hier Förderung anzubieten. Und ich würde mir wünschen, dass wir gesellschaftlich hier einen Wandel herbeiführen, dass diese Förderung eben kein Stigma ist, sondern dass Förderung etwas ganz Normales ist.
Die Logopädin Amelie Franek sieht aber auch Möglichkeiten der Sprachförderung außerhalb der Schule. Zu Hause würden Kinder zu viel allein am Smartphone, vorm Computer oder dem Fernseher sitzen.
Wenn man sich bei so Kinderserien überlegt, wie die zusammengeschnitten sind und sehr verzogene Stimmen, da muss das Kind nicht kommunizieren, das Kind muss nicht antworten. Und das ist halt so ein Grund, den wir schon sehen, dass man da einfach nur dieses passive Einprasseln von Sprache erlebt.
Eltern sollten ihre Kinder möglichst oft in Situationen bringen, in denen sie sprachlich aktiv sein müssen, beim gemeinsamen Einkaufen oder dem Abendessen etwa. Oder ihnen regelmäßig aus Büchern vorlesen. Auch das Spielen mit gleichaltrigen Kindern hilft. Lern-Apps können das zwar ergänzen, aber das Smartphone ersetzt eben nicht die direkte menschliche Kommunikation, in der Kinder wie der kleine Chan Sprache lernen und das am besten spielerisch.
Eine Möhre. Sollen wir die mal klatschen zusammen, die Möhre?
Ja.
Ja? Das ist die Möhre. Genau.
Jan Kerkhoff war das mit einem Beitrag über sprachliche Defizite, die immer mehr Kinder unter 15 Jahren in Bayern zeigen. Das war das Campus-Magazin mit einer Schwerpunktsendung zum Schulstart in Bayern. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns zugehört haben.
Das Campus-Magazin. Ein Podcast von BR24.